keine Sorge, wir werden sie nicht alle durchlesen, erfahren wir, wie aus der Zugewandtheit seines Königs Neid wird und sich sogar tiefer Hass entwickelt. Und ich finde es so erschreckend, am Leben von Saul zu sehen, was mit unserem Leben passieren kann, wenn wir Neid in unserem Leben Raum geben. Wir erfahren, dass David fliehen muss, ein Heimatloser wird. Mehrfach der Versuch unternommen wird, dass er ermordet wird. Und während er auf der Flucht ist, rettet er sogar eine Stadt Kelia vor den Philistern, nur um kurz danach erfahren zu müssen, dass die bereit sind, ihn sofort Saul auszuliefern. Und zum Schluss wird er sogar von einem seiner Soldaten an Saul verraten. Jeder, der ihm hilft, wird umgebracht. Und man fragt sich, wie kann das sein? Dieser Mann, der Stern am Himmel, den das Volk liebt, dem die Soldaten vertrauen, und jetzt in einer Höhle auf der Flucht. Von ein Leid in das andere Leid. Und man muss sich fragen, hey, warte mal, David ist doch ein Gottesmann. Sogar ein Mann nach seinem Herzen. Ein Mann, der Gott treu gefolgt ist und ihm gedient hat. Und schon in Kapitel 20 fragte er seinen besten Kumpel Jonathan, hey, warum will dein Vater, der König Saul, mir solch Böses? Was habe ich getan? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und oft ist es so, dass wenn die Welt über uns zusammenbricht, wenn unverschuldetes Leid passiert, da kommt diese ganz normale Frage, was habe ich falsch gemacht? Oder Gott, ist das etwa eine Strafe von dir? Denn Gott, wenn ich dir so treu folge, wie kann sowas in meinem Leben passieren? Wie kann es mir so schlecht gehen? Und wenn wir vom Segen Gottes sprechen, muss Gottes Segen nicht viel besser aussehen, fröhlicher, leichter, siegreicher. Wie kann Gott etwas mit seinem Gesalbten so etwas zulassen? Und am Leben David erfahren wir auf knallharte Weise, dass Berufung nicht bedeutet, dass unser Leben von einem Sieg zum nächsten läuft, sondern unser Leben auch von Tälern und von tiefer Not geprägt ist. Wenn wir uns den Leidensweg von David alleine, und er ging noch viel weiter, zwischen den Kapiteln 18 und 23 anschauen, dann kann schon die Frage aufkommen, hey, was ist eigentlich der Glaube wert, wenn so ein Gesalbter wie David einen solchen Leidensweg gehen muss? Was ist der Glaube wert, wenn es so einem Menschen schlechter geht als Menschen, die nicht nach seinem Willen leben? Hat David so etwas etwa verdient? Und ich kann mir gut vorstellen, dass David in so vielen Momenten gedacht hat, ey, das habe ich mir anders vorgestellt. Das mit dem Öl war noch so schön. Und einen 3-Meter-Mann umzuhauen war bestimmt auch eine coole Erfahrung. Aber was ist das? Ist Gottes Ruf, seinen Willen zu tun, kommt das etwa dabei raus? Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, in einer Welt, die durch die Sünde gestört ist, also Gottes Ordnung durch die Sünde gestört ist, bringt Gutes nicht immer automatisch Gutes. Das ist eine harte Wahrheit. Wenn wir Gutes tun, bedeutet das nicht, dass automatisch auch Gutes dabei rauskommt. Wenn du einem Menschen vergibst, bedeutet das nicht automatisch, dass die Person Reue zeigt oder sich bessert. Wenn du einer Person in der Not hilfst, sie unterstützt, bedeutet das nicht, dass die Person für dich da ist, wenn du sie brauchst. Oder wenn du mit der frohen Botschaft in manche Länder gehst, dann werden dir dort Menschen zeigen, und das auf eine besondere Art und Weise, dass das nicht erwünscht ist. Übrigens, kleine Werbung, am 7.4. kommt jemand vom AVC vorbei und wird uns hineinnehmen in das Thema verfolgte Christen. Also auf jeden Fall schon mal merken. Das richtige Tun bringt nicht immer nur Gutes hervor, sondern kann uns auch Nachteile verschaffen. Und David war ein treuer Diener Sauls, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Aber, das haben wir letzte Woche schon von Josef erfahren, alles, was David anfasste, geling ihm. Und warum? Weil Gott mit ihm war. Und Saul sah, dass Gott mit ihm war. Und er fing an, sich vor David zu fürchten. Und daraus entwickelte sich ein tiefer Hass. So erfolgreicher David wurde, desto mehr Hass bildete sich ihm gegenüber. Und so sehen wir zum ersten Mal im Leben David, dass dieser mutige Gesalbte mit unerschütterlichem Glauben ins Wanken geriet. Und es ist sehr interessant, dass David, ich weiß nicht, ob du schon mal die Psalmen gelesen hast, die meisten davon hat David geschrieben, dass David in dieser schweren Leidenszeit einige seiner Psalmen geschrieben hat. Und als alles anfing, schrieb David zum Beispiel in Psalm 59 folgendes: Mein Gott, rette mich vor meinen Feinden. Bring mich in Sicherheit vor denen, die mein Unglück suchen. Hilf mir gegen die Unheilstifter. Rette mich, sie dürsten nach meinem Blut. Sieh, wie sie mir ans Leben wollen, wie sie mir auflauern, die mächtigen Feinde. Ich habe doch kein Unrecht getan. Man kann mir keine Verfehlungen vorwerfen. Obwohl keine Schuld auf mir liegt, laufen sie herbei, um mich anzugreifen. Wach auf, komm und sieh es dir an. Und in Vers 9 und 10 lesen wir: Du aber, Herr, du lasst sie aus. Du spottest über alle diese Fremden. Ich rechne mit dir, denn du machst mich stark. Du, Gott, gibst mir sicheren Schuld. Klingt noch ganz gut, oder? Als alles anfing, war dies einer der ersten Psalme, die David schrieb. Er schilderte Gott sein Problem und er rechnete fest damit, dass Gott eingriff. Doch weil Saul ihm ständig auf den Fersen lag, bekam David für sein Leben immer mehr Angst. Und so sagte er zum Beispiel in Kapitel 20 zu seinem besten Freund: Ich bin nur einen Schritt vom Tod entfernt. In dieser ständigen Angst lebte er und das machte was mit ihm. Ich weiß, wenn wir sowas wie David erleben, ist das doch nachvollziehbar, oder? Und doch ist es erstaunlich. Da ist ein junger Mann, der mit 5 Steinen sich auf einen 3-Meter-Mann wagt, aber jetzt auf der Flucht in völliger Todesangst ist. Müsste man nicht sagen: Hey, David, Gott hat dich doch gesalbt. Mach dir keinen Kopf. Er wird dich doch jetzt nicht umkommen lassen. Aber es tut so gut, auch für mich zu hören, dass Berufene Menschen sind. Berufene sind Menschen. Der Weg eines Christen verläuft nicht immer geradlinig nach oben, sondern er durchläuft Höhen und Tiefen. Und nicht immer ist dabei Schuld im Spiel. Hey, Gott lässt Dinge in unserem Leben zu. Und nicht immer gibt er uns eine Erklärung dafür. Auch bei David war es der Fall. Und diese Erfahrungen erschütterten seinen Glauben. Diese Erfahrungen brachten ihn ins Wanken, zu fragen: Ist das hier alles noch so richtig? Und das, obwohl Gott ihn in jeder schwierigen Lage, die er dort durchlebt hat, gerettet hat. Und nur um eine zu nennen: Als David auf der Flucht war, floh er nach Rema zu Samuel. Und Samuel war so sein geistlicher Vater. Und er vertraute sich ihm an, und Saul bekam davon Wind. Er schickte seine Leute, um ihn zu fangen. Und als die Leute den Ort betraten, fingen sie an, weissagen. Und sie konnten nichts mehr tun. Dann ist Saul selber, hat sich auf den Weg gemacht, ist dorthin gegangen. Und auch er fing an, weissagen. Und er konnte keine Hand an David legen. Und doch geriet sein Glaube ins Wanken. David war ein fehlbarer Mensch. Er hatte Angst und er fing an, seine Entscheidungen zu ändern. Er fing an, nicht mehr zu fragen, was Gott sich für diese Situation vorgestellt hat, sondern er fing an, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Kennen wir alle, oder? Er fing an, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das brachte ihm natürlich weitere Schwierigkeiten. David wurde unaufrichtig, weil er Hunger hatte und ein Schwert wollte, lügte er. Er belog einen Propheten, um sich Brot zu ergaunern, bekam das alte Schwert von Goliath, was ihm irgendwie Sicherheit geben sollte, und daraufhin wurden die Propheten ermordet. David kam sogar auf die Idee zu denken, ich gehe lieber zu den Feinden, zu den Philistern und verstecke mich dort, anstatt in der Nähe von Saul zu sein. Und was passierte? Er wurde gefangen und er musste sich als einen Wahnsinnigen ausgeben. Wisst ihr, es ist etwas sehr Natürliches, dass wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie wir uns vorstellen, dass wir anfangen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sei es Probleme, sei es Ziele, die wir uns gesetzt haben oder auch Wünsche in unserem Herzen. David zeigt uns, dass wenn wir Berufung leben wollen, wenn wir dem Ruf Gottes folgen wollen, dass es nicht einfach oder selbstverständlich ist, an Gottes Versprechen festzuhalten, wenn Dinge ins Wanken geraten. Wenn die Dinge dagegen sprechen zu dem, was Gott uns gesagt hat. Und die Frage ist für uns, und das muss ich dir leider versprechen, diese Tiefpunkte, die gibt es in unserem Leben und die werden in unser Leben kommen. Und deswegen ist für uns die Frage heute, wie können wir mit diesen Tiefpunkten umgehen? Und wisst ihr, Tiefpunkte sind nicht nur Momente, wo wir vollkommen am Boden liegen und nichts mehr können, sondern Tiefpunkte fangen dort an, wo wir aufhören, Gott zu vertrauen. Da fängt der Tiefpunkt in unserem Leben an. Wir können ganz viel christliches Zeug machen, aber die einzige Währung, die im Reich Gottes zählt, ist Vertrauen. Keine frommen Methoden, sondern Vertrauen. Und es gibt Momente in unserem Leben, die werden unseren Glauben, unser Vertrauen ins Wanken bringen. Sei es leicht oder sei es so heftig wie bei David. Das bringt der Glaube mit sich. Die Frage ist, was können wir von David lernen in solchen Zeiten? Damit, wenn wir durch diese Zeiten gehen, gestärkt und gut herauskommen. Der erste Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, du brauchst Verbündete. Und mit Verbündete meine ich nicht Menschen, die auf deiner Seite sind und gegen den Gegner kämpfen. Ich meine, David hätte sich auch mit den Philistern irgendwie einigen können, hätte einen Deal ausmachen können und sagen können, hey, lass uns zusammen gegen Saul kämpfen. Nein, du brauchst Menschen in deinem Leben, die für dich sind. Und da, für David war solch ein Mensch Jonathan, ein Freund in der Not. Als Jonathan später starb, sagte David Folgendes in seiner Trauer. Mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. In Davids Lebzeiten war Jonathan jemand, der an Davids Seite stand, der ein Fürsprecher für ihn war. Jonathan war der Sohn von Saul. Und wenn immer er die Möglichkeit hatte und vor seinem Vater stand, sprach er gut über David. Er warnte David über die Mordpläne seines Vaters und er nutzte immer seinen Einfluss, den er hatte, um David zu helfen. Und in den Momenten, wo David in seinen Gedanken immer dem Tod so nahe war, dann stand Jonathan ihn an seiner Seite und stärkte seinen Glauben. Und er erinnerte ihn immer wieder daran, Gott hat dir versprochen, du wirst König werden. Wisst ihr, wenn wir Berufung folgen, dann brauchen wir Menschen in unserem Leben, Freunde, die uns stärken, die uns Mut machen und die uns in schweren Zeiten stützen. Eine weitere Person war Samuel. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Er war ein geistlicher Vater. Heute würde man wahrscheinlich Mentor sagen. Und als David floh, war seine erste Anlaufstelle Samuel. Er wusste, hier habe ich einen Verbündeten. Hier habe ich jemanden, der für mich ist. Und er ging zu David, er schilderte ihm die Lage, vertraute sich ihm an und er bekam von Samuel Trost und Wegweisung. Hey, wie gut ist es, wenn wir geistliche Geschwister haben, die uns zur Seite stehen, die uns stützen, die uns Mut machen. Diese Menschen brauchen wir. Aber gute Beziehungen, die bauen wir in guten Zeiten auf, damit wir sie in schweren Zeiten haben und sie uns stützen. Gute Beziehungen brauchen unsere Investition und sie brauchen es, dass wir uns auch mit dem Herzen darauf einlassen. Und ich möchte dich fragen, hast du einen Jonathan oder einen Samuel in deinem Leben? Oder bist du für jemanden ein Jonathan oder Samuel? Der zweite Punkt, den wir von David lernen, ist, David entscheidet sich, neue Entscheidungen zu treffen. Im ganz frommen Stil würde man von Umkehr sprechen. Wisst ihr, wie das mit den Umständen ist? Wenn wir schwierige Umstände in unserem Leben haben, dann können sie uns unseren Blick so sehr einnehmen, dass wir nichts anderes mehr sehen können. Bei David war es so. Er konnte nichts anderes mehr außer Verfolgung und Tod sehen. Das können Probleme sein, das können Konflikte sein, das können aber auch Verpflichtungen sein, die so groß werden, dass wir nichts anderes mehr sehen. Und es wird sich auch nicht ändern, bis wir uns entscheiden, etwas anderes sehen zu wollen. Wisst ihr, als David auf diese Idee gekommen ist, sich bei den Philistern zu verstecken, gefangen genommen wurde, da merkte er oder er kam an einen Punkt, wo er feststellen musste, hier kann mir kein Mensch mehr helfen. Hier kann mir kein Mensch mehr helfen. Und so unangenehm dieser Moment auch für ihn war, er brachte ihn an den Punkt, sich wieder ganz neu Gott anzuvertrauen und sich ihm zu überlassen. Wisst ihr, David hätte Gott Vorwürfe machen sollen, können. Er hätte sagen können, hey, du hast mich berufen. Wieso bin ich in dieser Situation? Änder was. Warum lässt du so etwas zu? Hätte David alles machen können. Aber David entschied sich, sich neu auf Gott auszurichten, neu sich Gott anzuvertrauen und zu glauben, dass er da ist. Das lesen wir in Psalm 56. Meine Feinde dringen ständig auf mich ein. Viele kämpfen gegen mich, du Höchster. Doch wenn ich Angst bekomme, setze ich mein Vertrauen auf dich. Ich preise Gott für sein helfendes Wort. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Du weißt, wie oft ich umherirren musste. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle. An dem Tag, an dem ich dich zu Hilfe rufe, müssen meine Feinde den Rückzug antreten. Ich weiß es, du Gott stehst mir bei. Wisst ihr, an Davids Situation hat sich nichts geändert. Er wird weiterhin verfolgt. Er ist weiterhin heimatlos, er hat weiterhin keine Menschen, die zu ihm stehen und doch entscheidet er sich mit seiner Angst, sich Gott anzuvertrauen und sein Vertrauen neu auf Gott zu setzen. Seinen Blick zu weiten und sich bewusst zu machen, Gott ist auch in diesen schweren Umständen da, dass er da ist und ihn nicht loslässt. Wisst ihr, David hat eine Entscheidung getroffen. Er hat eine Entscheidung getroffen, Gottes Gegenwart nicht abhängig zu machen von den Umständen, sondern seine Gemeinschaft zu suchen und ihn in die Umstände mit einzubeziehen. In Kapitel 22 lesen wir, wie er Gottes Nähe sucht und ganz neu wieder nach Gottes Willen fragt. Gott, was ist der nächste Schritt, den ich zu gehen habe? Und es ist unglaublich zu sehen, dass aus so einer schweren Leidenszeit, die David so ins Wanken gebracht hat, doch er so gestärkt mit neuem Gottesvertrauen herausgeht. Wisst ihr, Paulus sagte schon in Römer 5, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Wie durchläufst du deine Schule des Lebens? Soll Gott in deinem Leben die Aufgabe haben, deine Umstände zu verändern? Oder gehst du in deinen Umständen mit Gott in einen Prozess, der vielleicht ungewiss, der lang und mühselig sein kann, aber aus dem tiefes Vertrauen in deinen Gott wachsen kann? In Kapitel 24, ich habe es am Anfang erwähnt, David versteckt in einer Höhle. Und wir sehen, was für Auswirkungen dieser Prozess auf sein Leben bewirkt hat in seiner Leidenszeit. Also David versteckt sich in der Höhle, auf der Flucht vor Saul und 3000 Menschen. David hatte zwar 600 dabei, aber die waren keine Elitekrieger und so. Also David versteckt sich. Und wie Gott es doch wieder macht, kommt Saul in diese Höhle. Aber ganz allein. Gott hat manchmal interessante Wege. Und Saul geht dorthin, um sich zu entleichtern. Ist auch ein Mensch gewesen, ne? Und sich auszuruhen. Und er weiß nicht, dass David in dieser Höhle ist. Und was glaubt ihr, was hat das mit David gemacht? Da ist jetzt dieser Mann, der ihn gejagt und verfolgt hat, der ihn versucht hat, mehrfach zu töten, der ihm alles genommen hat. Und jetzt dieser eine Moment. Er könnte in einem Moment diesen ganzen Schrecken ein Ende setzen. Er könnte sich an Saul rächen, Gerechtigkeit hervorbringen. Er könnte diese Höhle gegen einen Palast austauschen. Und seine Soldaten bestärken ihn sogar. Sie sagen, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Das sind Freunde, oder? Ja, manche. Ich meine, ganz ehrlich, früher oder später muss er doch sterben. Gott hat ihn verworfen. Warum nicht jetzt? Und David muss sich jetzt entscheiden. Ist das Gottes Reden? Oder ist es Gottes Reden nicht? Was für eine Versuchung. Hey, die Versuchung der Abkürzung. Hey, wir stehen zum Glück nicht in der Situation, versucht zu sein, jemanden zu ermorden, aber unser Leben ist ständig von den Möglichkeiten geprägt, Abkürzungen wählen zu wollen. Sei es in der Schule, lerne ich, oder bin ich schlau und mache mir einen richtig guten Spicker. Ich kenne alle Tricks. Wirtschaftlich. Hey, es gibt Grauzonen. Ist das schon schwarz? Oder bewege ich mich noch in dem richtigen Bereich? Sei es in der Partnerwahl. Vertraue ich Gott, dass er einen Menschen für mich hat? Oder entscheide ich mich selber? Oder auch in herausfordernden Situationen? Wozu entscheidet sich David? Wozu entscheidet sich David? Wir lesen in 1. Samuel 24, Vers 7. Er sagte zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn, denn er ist, denn das ist und bleibt er. Hier sehen wir einen David, der aus Leid gereift und gewachsen ist, der nun die Umstände an den Maßstäben Gottes prüft und sich entscheidet, Gott zu vertrauen, mit all den Konsequenzen, die es mit sich bringt. Er stellt seine Wünsche unter den Willen Gottes. Und das war eine harte Konsequenz. Saul verfolgt ihn weiter, unerbitterlich. Er gibt nicht auf, ihn zu jagen. auch wenn er einen kleinen Moment der Reue zeigt. Aber David hat seine Prüfung bestanden. Er hat gelernt, auf Gott zu warten und nicht die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Er hat gelernt, dass Gott den richtigen Zeitpunkt hat, auch wenn das viele Jahre dauern würde. Denn in dieser Leidenszeit hat Gott ihm Folgendes gezeigt. Gott ist da. Auch in deinen schwersten Umständen, die du durchlebst, bin ich da. Er hat gelernt, dass Gottes Ordnungen gut sind, auch wenn sie sich manchmal gar nicht danach anfühlen. Und er hat nicht der Versuchung nachgegeben, Böses mit Böses zu bekämpfen, sondern hat sich für das Gute entschieden. Er hat gelernt, dass Gott mein Richter ist. Er hat gelernt, dass es nicht darauf ankommt, sich selbst sein Recht zu verschaffen, sondern diese Sache Gott zu überlassen. Und er durfte lernen, dass es Gott am Ende ist, der ihn ans Ziel bringt. Dass wenn er wartet und dadurch auch Nachteile in Kauf nimmt, es länger dauern würde, sein Warten nicht vergeblich ist, sondern dass Gott ihn ans Ziel führen wird. Ihr Lieben, das ist die Schule des Lebens. Die Schule, wozu auch das Leid dazugehört. Und David nutzt diese Leidenszeit, um ganz neues Vertrauen, um ganz neue Tiefe zu Gott zu bekommen. Er gibt sich nicht nur damit zufrieden, Gott zu sagen, ändere die Umstände, sondern er richtet sich darin neu auf Gott aus. Er ist auf die Nase gefallen, aber er ist immer wieder aufgestanden und hat sich wieder neu auf Gott ausgerichtet. Hey, und ihr Lieben, das wünsche ich euch so sehr. Auf eurem Weg mit Jesus, in eurer Nachfolge, dass ihr lernt, dass Gott da ist, dass Gottes Ordnungen gut sind, dass Gott euer Richter ist und dass er euch ans Ziel führen wird. Und mögen auch manche Phasen in eurem Leben schwierig sein. Wir dürfen von David lernen, die auf Gott vertrauen, auch in den Leidenszeiten. Die werden wachsen und zu einem Segen werden für viele Menschen. Ich möchte noch beten. Und die Band darf gerne schon nach vorne kommen.